Hallo und herzlich willkommen. Also wenn wir Mist bauen hier im Podcast, dann sehen wir manchmal ganz schön alt aus. Aber es gibt eine Krankheit, da sieht man wirklich schon in jungen Jahren alt aus und ist auch alt. Und da gibt es möglicherweise jetzt die Chance auf Heilung. Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, wir sprechen über etwas, das nennt sich Progerie. Das klingt so ähnlich wie so ein Fachhandel für Cremes, ist aber was ganz anderes.
Es ist tatsächlich ein ganz, ganz seltenes Krankheitsbild, aber ein hochinteressantes und auch ein fatales Krankheitsbild, was darin besteht, dass die Betroffenen sehr schnell altern. Dass sie 5 bis 10 Mal schneller altern als wir. Mhm. Und dass sie entsprechend früh auch sterben, im Durchschnitt mit 14 Jahren.
Und ich weiß nicht, viele werden es vielleicht auch schon mal gesehen haben. Es gibt ja auch Dokumentationen darüber. Ich habe auch Artikel darüber gelesen. Es ist tatsächlich so, dass man dann Kinder hat, die, was weiß ich, 10, 11 Jahre alt sind und im Prinzip schon aussehen wie kleine Greise.
Also zunächst mal ist alles normal. Mhm. Und dann so mit 6 bis 12 Monaten fangen die an, ganz schnell und rasch zu altern. Und altern heißt wirklich altern, so wie wir uns altern vorstellen. Die verlieren Haare. Die sind noch kleine Kinder, aber sie verlieren Haare. Sie bekommen so eine pergamentene Haut, wie ganz alte Leute sie haben. Oder sie bekommen Arthrose. Oder sie bekommen Arterienverkalkung. Mhm. Also all diese Prozesse, die tatsächlich zum Altern dazugehören, die wir bei ganz alten Leuten kennen, die gibt es bei diesen Kindern, die wirklich Kinder sind, in ganz, ganz, ganz jungen Jahren, wobei sie sich geistig, soweit ich weiß, völlig normal entwickeln. Mhm. Aber eben nur bis zu einem jugendlichen Alter und dann sterben sie. Und zwar sterben sie einfach an den Krankheiten, an denen man im Alter stirbt, also am Schlaganfall oder am Herzinfarkt in der Regel.
Du hast gesagt, in jungen Jahren oder als Jugendliche, was ist die Lebenserwartung tatsächlich von Erkrankten?
Ja, im Durchschnitt 14 Jahre.
Oh.
Ja, aber die Unterschiede sind groß. Ich habe einen wirklich eindrucksvollen TED-Vortrag gehört, jetzt gerade heute, von einem 17-Jährigen, Sam heißt er. Der ist bekannt, weil seine Eltern beide Ärzte waren und sich sehr stark in der Forschung auch engagiert haben. Sam hat einen Vortrag gehalten. TED Talks kann ich ausdrücklich empfehlen, es zu googeln. TED.com. Und man findet dort unfassbar viele Vorträge, die man einfach umsonst hören kann. Das sind relativ kurze Vorträge, also wirklich 10 Minuten, 15, vielleicht 20, aber nicht mehr. Und sie sind von allgemeinem Interesse. Das ist also nicht ein hochspezifischer Wissenschaftsvortrag, sondern ein wirklich gut verständlicher Vortrag über alle möglichen Themen. Und er redete halt eben über seine Lebenslage und seine Lebensphilosophie. Und das war einfach total eindrucksvoll. Da sitzt ein 17-Jähriger, der wie ein steinalter Mensch aussieht, der ganz klein geblieben ist. Das ist auch ein typisches Symptom. Sie wachsen einfach nicht. Und der dann eben erzählt hat, wie er zu leben versucht. Dass er also versucht zu vermeiden, über das nachzudenken, was er nicht machen kann. Sein Traum war, Schlagzeuger zu werden in einer Band, die dann irgendwie bei Footballspielen in der Pause dann über den Rasen schreitet und Musik macht. Und dann haben die tatsächlich so eine spezielle Trommel entwickelt, die viel leichter ist, die er tragen kann. Und dann haben sie ein Video gezeigt, wie der diese Trommel trägt. Also das, was er kann, versucht er zu machen. Das, was er nicht kann, versucht er nicht zu beklagen. Und die letzte Aussage, verpasse keine Fete. Aber im selben Jahr ist der Junge gestorben. Das ist natürlich schon grauenvoll.
Das ist hart, aber die Lebensphilosophie klingt natürlich beeindruckend und positiv und erinnert mich so ein bisschen an einen sehr lieben Bekannten von mir, Raul Krauthausen, einer der bekanntesten Glasknochenkranken und auch Aktivist für Menschen mit Behinderung in Deutschland. Raul hat ein Buch geschrieben über sein Leben und seine Krankheit und das Leben mit der Krankheit und so weiter. Und das Buch hat den großartigen Titel »Dachdecker wollte ich eh nicht werden«.
Moment, das ist brillant. Das ist wirklich gut. Und ja, das würde auch Sam unterschrieben haben. Naja, aber ich meine, der wollte ja ein bisschen Dachdecker werden. Er wollte ja das mit dieser Trommel und dann hat man ihm gesagt, er könnte ja sitzend am Schlagzeug. Nein, das war nicht das, was er wollte. Er wollte eben mit dieser Band über den Rasen laufen und das ist ihm dann gelungen. Ja.
Ja, so eine Marching Band eben.
Ja. So eine Marching Band und ja, das Bild war anrührend, aber es ist natürlich so, du siehst bei diesen Leuten natürlich immer diese Krankheit.
Mhm, klar.
Das einzig Positive an ihr ist, dass sie unfassbar selten ist. Mhm. 1 pro 4 Millionen war eine von den Zahlen, die ist aber schon älter. 1 pro 18 bis 20 Millionen war eine andere Zahl. Das heißt, es leben weltweit vielleicht 100, 200, 250 Kinder mit dieser Krankheit.
Und jetzt haben wir in unserem Podcast immer mal wieder eins von zwei Dingen gemacht. Das eine ist, wir haben über seltene und seltenste Krankheiten gesprochen, auch schon mal an sich darüber, dass es eben diese ganz, ganz seltenen Krankheiten, die Orphan Diseases gibt, wo wenig Forschung reingesteckt wird, man deswegen kaum Medikamente hat, vielleicht auch kaum Chancen auf Heilung. Andererseits sind wir immer auch dabei, Folgen zu machen, wenn vielleicht auch nur in einer ersten Studie oder als Ansatz in der Forschung möglicherweise eine Heilung für eine seltene Krankheit, für eine Krebsart und so weiter irgendwann möglich ist, weil wir A, uns natürlich dafür interessieren und B, auch unsere Hoffnung groß ist, dass die Medizin also auch zu unseren Lebzeiten noch große Sprünge macht. Und jetzt gibt es eben auch Aussicht, möglicherweise, auf Heilung von Progerie.
Und zwar erstaunlich konkret oder erstaunlich kurzfristig. Dass es diese Aussicht gibt, ist wirklich irritierend oder erstaunlich, ist eigentlich gar nicht möglich, denn die Ursache dieser Krankheit ist eine sogenannte Punktmutation, also wirklich die kleinste denkbare Mutation im Erbgut, die es geben kann. Mhm. Eine einzige Base von 3 Milliarden Basen ist falsch. Mhm. Eine einzige von 3 Milliarden. Mhm. Diesen Buchstaben muss man ja erstmal finden.
Die meisten werden es besser wissen als ich, aber vielleicht noch mal ganz kurz. Also unser Erbgut ist aufgebaut aus unendlichen Reihenfolgen von 4 verschiedenen Basen, richtig? Die sich immer wieder abwechseln. Und an irgendeiner Stelle im Erbgut ist eine einzige davon falsch.
Genau. Das ist wie Buchstaben einer Bauanleitung. Und diese Basen bilden diese Buchstaben. Mhm. Und mit diesen Buchstaben baut der Körper dann Eiweiße. Und diese Eiweiße sind sozusagen die Funktionsträger im Körper. Damit baut sich der Körper und damit baut er die Funktion, die Physiologie, wie auch immer. Und wir haben eben 3 Milliarden dieser Buchstaben. Und ein einziger Buchstabe von denen ist in diesem Fall falsch. Ist einfach der falsche Buchstabe. Das passiert vor der Befruchtung des Eis. Das passiert entweder bei der Entwicklung des Spermiums oder bei der Entwicklung des Eis. Und obwohl wir die Gene ja doppelt haben, reicht ein Gen aus, wenn es falsch ist. Und dann haben wir eben ein falsches Eiweiß. Mhm. Und das gesunde Eiweiß bildet Zellstrukturen, hilft der Zelle sozusagen ein Gerüst zu bauen und stabil zu sein. Und das kranke Eiweiß, das destabilisiert die Zelle. Das heißt Progeria oder Progerie. Mhm. Und dieses Eiweiß ist das, was dann eben die Zellen nicht stabil werden lässt von vornherein und dann eben schnell altern lässt und kaputt gehen lässt. Das heißt, das ist eine Krankheit nicht des Herzens oder des Gehirns oder des Knochens, sondern es ist eine Krankheit aller Zellen im ganzen Körper. Und das ist dann eben das, was Altern ausmacht. Und jetzt gibt es 2 Entwicklungen, die ganz und gar beeindruckend sind. Es gibt einmal eine Methode, die heißt CRISPR. Das heißt, da kannst du gezielt ein Gen suchen. Wenn du weißt, welches du nimmst, welchen Buchstaben du suchst, wirst du den in den Zellen finden. Und du kannst diesen Buchstaben unschädlich machen. Das ist ja schon mal irre, dass du aus 3 Milliarden Buchstaben den einen herausfindest und ihn ausradierst. Mhm. Nützt dir aber nichts, weil ausradiert ist es immer noch falsch. Du musst den Buchstaben ersetzen durch den richtigen.
Ja, genau. Du musst quasi mit einer Schere an der richtigen Stelle was rausschneiden und was anderes einfügen.
Genau. Rausschneiden, einfügen, ausradieren, drüber schreiben, wie auch immer. Mhm. Und das geht seit 2017 mit einer anderen Technik. Das heißt, im Prinzip kannst du das tun. Jetzt ist es so, dass man versucht hat, dass auch in diesen Fällen bei dieser Krankheit, es gibt ja viele Genmutationen, ganz seltene Krankheiten. Die heißen übrigens, du sagtest eben Orphan Disease. Orphan heißt Waisenkinder, also Waisenkrankheiten, weil die einfach keine Eltern haben, die sich um sie kümmern, weil sie so selten sind, dass es sich für keine Pharmafirma und auch möglicherweise keinen Forscher lohnt.
Auf 18 bis 20 Millionen Menschen kommt ein Fall, ne? Das heißt, in Deutschland haben wir 4 bis 5 Kinder, die daran erkrankt sind.
Ja, jeder einzelne Fall ist über alle Maßen traurig, aber es ist natürlich so, dass du mit demselben Aufwand in anderen Bereichen dann sehr viel mehr Leben würdest retten können. Trotzdem gibt es jetzt die Möglichkeit, theoretisch diese Krankheit anzugehen. Und tatsächlich haben die 2 Dinge getan, schon. Sie haben einmal Zellen von Betroffenen genommen in der Petrischale und mit dieser neuen Behandlungsmethode zu heilen versucht und es ist ihnen gelungen. Sie haben diese Zellen geheilt. Sie haben diesen Gendefekt nicht nur ausgelöscht, sondern korrigiert.
Ja. Also die richtige Base eingesetzt, die der Körper braucht, um vernünftig zu funktionieren.
Ja, ich meine, dass man weiß, welche Base da kaputt ist, dass man weiß, welches die richtige wäre und so, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und das war in der Petrischale, also auf einem Nährboden. Dann hat man Mäuse genetisch so verändert, dass sie Progeria bekamen. Das kann man tun, man kann also tatsächlich diese Gene erstmal negativ verändern, in die Krankheit hinein verändern. Und dann hat man ein Tiermodell, dann hat man also Mäuse, die diese Krankheit haben. Und dann kann man jetzt versuchen, diese Mäuse zu behandeln. Das hat man getan und es waren tatsächlich Mäuse, die vor allen Dingen kranke Herzkranzgefäße hatten, also die Koronarien, also die den Herzmuskel selber versorgen. Und die hatten genau diese Ausfälle, die an der Krankheit erkrankte Menschen auch haben und sind auch vor der Zeit gestorben. Also im Grunde genauso wie beim Menschen. Mhm. Und dann hat man versucht, diese Mäuse genetisch zu behandeln. Und das ist jetzt wirklich der beeindruckende Punkt. Es ist gelungen. Das heißt, man hat es geschafft, die Mäuse, die diese Krankheit hatten, genetisch zu behandeln und gesund zu machen. Mit dem Effekt, dass tatsächlich die Blutgefäße sich wieder stabilisierten und besser wurden, durchgängiger wurden. Und mit dem Effekt, dass die Mäuse einfach nicht mehr so alt waren. Also ich glaube, sie wurden nicht jünger, aber sie alterten nicht weiter früh. Mhm. Und erreichten eine mehr oder weniger für Mäuse akzeptable Lebenserwartung.
Das bedeutet, das wäre etwas, wenn man es mit Menschen macht. Und jetzt haben wir noch nicht darüber gesprochen, wie man es dann machen würde, ja, oder wie weit der Schritt noch weg ist, dann müsste man es möglichst früh machen.
Genau. Man muss ja erstmal wissen, dass das Kind die Krankheit hat. Das kann man frühestens nach 6 bis 12 Monaten, wenn die ersten Symptome sich zeigen. Aber das kann man dann ja sehen und dann kann man eben sehr schnell reagieren. Man muss schnell reagieren, weil das, was in den Zellen passiert, kaputt geht, lässt sich nicht wieder reparieren, soweit ich weiß. Aber es lässt sich eben ein weiterer Abbau verhindern. Und insofern müsste man sehr schnell eingreifen, wenn man es denn bemerkt.
Also jetzt erstmal rein technisch gesehen, klingt es ja so, als ob man es im Prinzip morgen auch an Menschen ausprobieren könnte. Ich sage nicht, dass man soll. Ja, ethisch ist eine andere Dimension. Aber rein technisch gesehen, es gibt ja verrückte Biohacker, die jetzt schon in ihrem Körper selber mit Methoden am Küchentisch irgendwelche Gene austauschen. Also ich nehme an, dass die Leute, die das bei den Mäusen gemacht hätten, das auch noch deutlich besser könnten. Oder ist das eine Fehleinschätzung meinerseits?
Nein, der Punkt ist, dass man jetzt tatsächlich schon so weit ist, dass man nach einer Firma sucht, die das zusammen mit den Forschern entwickelt. Mhm. Und man will jetzt sozusagen morgen, in diesem Fall heißt morgen, also in einem Jahr, in 2 Jahren, in 3 Jahren, aber wirklich, wirklich ganz, ganz schnell, tatsächlich die ersten Versuche an Menschen machen. Mhm. Und hier ist es ja so, dass es ethisch vielleicht auch gar nicht so wahnsinnig problematisch ist, weil du ja wirklich eine Krankheit hast, die unheilbar, nicht ganz unbehandelbar übrigens. Es gibt tatsächlich ein Medikament. Es greift nicht in die Genetik ein, dieses Medikament, aber es greift ein in die Eiweißbildung. Also es verhindert ein wenig die Bildung dieses krankmachenden Eiweißes. Es verhindert nicht die Krankheit, aber es verlängert die Lebenserwartung etwas. Aber ansonsten kannst du ursächlich nichts tun. Und dann ist es ethisch ja möglicherweise relativ unproblematisch, diese Krankheit tatsächlich so zu behandeln mit der Einschränkung.
Verdient irgendjemand gut an diesem Medikament? Weil paranoide Menschen werden jetzt denken, haha, dann kauft die Firma, die dieses Medikament vertreibt, die tolle Technologie auf, um die Menschen zu heilen und sperrt es in einen Safe ein.
Entschuldigung, wenn deine statistische Überlegung eben stimmte von 2 bis 4 betroffenen Kindern in Deutschland.
4 bis 5, ja, aber ist auch nicht viel. Ja.
Oder 4 bis 5. Das ist eine dermaßen irrelevante Größe für eine Pharmafirma. Also da kann man auch mit bösartigsten Gedanken nicht vermuten, dass da irgendetwas hinterstehen würde. Nein, das kann man nicht. Mhm. Es ist natürlich ethisch problematisch, weil du müsstest diese Behandlung bei ganz kleinen Kindern beginnen, also 6 Monate, 12 Monate, 24 Monate.
Und wenn was schief geht, weißt du nicht genau, welchen Gendefekt du erzeugst, muss man ja auch sagen.
Korrekt. Und das Kind kann die Entscheidung nicht selber fällen, offensichtlich nicht. Das heißt, du fällst eine Entscheidung für ein fast neugeborenes Kind. Das ist natürlich sehr unangenehm, diese Entscheidung fällen zu müssen. Aber andererseits hast du eben eine reelle Chance, dass dieses Kind ein völlig normales Leben wird führen können. Und wenn man Sam selbstbewusst und klug bei diesem TED-Vortrag zuhört, dann ist es trotzdem so, dass da ein schwerkranker, ganz junger Mann vor einem saß. Also quasi schon ein sterbender Mann vor einem saß.
Und du hast gesagt, die Lebenserwartung, die durchschnittliche, ist 14 Jahre. So, Sam ist jetzt 17 geworden. Ich nehme an, manche werden vielleicht 19 werden. Aber dann kann man sich bei durchschnittlicher Lebenserwartung auch überlegen, dass viele eben auch mit 10 sterben.
Eben, das ist dann der Mittelwert. Ich meine, gelesen zu haben von einem 26-Jährigen oder so. Aber das ist dann wohl wirklich das Ende der Fahnenstange. Und insofern hat man eben sehr viel zu gewinnen durch ein solches Medikament oder eine solche Behandlung. Man hat auch viel zu verlieren, denn ein 17-jähriges Leben ist ein 17-jähriges Leben, trotz allem.
Na klar.
Ich möchte die Entscheidung nicht fällen müssen.
Ich wollte gerade sagen, in der Haut zu stecken von Eltern, die jetzt vielleicht, also nicht nur die, die in 3 Jahren vielleicht diese Möglichkeit haben und sagen können, okay, als eines der ersten kann mein Kind jetzt so eine Behandlung bekommen. Aber auch die Eltern, die jetzt so ein Kind haben und denken, scheiße, für mein Kind gibt's die Behandlung noch nicht. Oder erst, wenn es 5, 6, 7, 8 ist. All denen gilt mein tiefstes Mitgefühl.
Das gibt es in der Medizin, dass du einfach ein Jahrzehnt zu früh bist. Mhm. Oder ein halbes Jahrzehnt. Oder auch nur ein Jahr. Oder dass du am falschen Ort geboren bist. Und eine Behandlung dann eben erst in einem anderen Land gibt. Das ist nicht so selten. Das ist tragisch, aber es ist so. Spannend ist dann noch die Frage, was das über unseren Alterungsprozess aussagt. Denn man kann ja hier wirklich beobachten, wie Altern funktioniert. Diese Krankheit ist aber wirklich extrem wenig erforscht. Insofern ist es umso erstaunlicher, dass man jetzt sozusagen diese Behandlung fast schon in der Pipeline hat.
Also ich mag fast gar nicht jetzt nochmal dahin gehen, weil ich jetzt so sehr an diese Menschen denke, die selber erkrankt sind oder die Verwandten von ihnen. Aber wenn ich sozusagen mal wieder an mich denke oder an dich oder an alle anderen, die mit dieser Krankheit erstmal nichts zu tun haben, das habe ich am Anfang gedacht, das wäre die große Hoffnung, dass man aus der Behandlung der Krankheit auch lernt, wie man möglicherweise das Altern für uns verhindern, rauszögern, rückgängig machen können oder so. Aber das ist eben nicht so, weil man ja nichts optimiert in dem Sinne oder so, sondern bei uns ist ja das richtige gehen schon da. Wir alle wissen, man kann auch nicht doppelt so eine Base einsetzen. Das bringt auch nichts Gutes, ne?
Das stimmt. Also wenn der Motor funktioniert, kann man ihn nicht reparieren, wenn man so will. Wobei ich eins nicht weiß. Ich weiß nicht. Also es gibt dieses Eiweiß, was Zellen stabil macht. Und möglicherweise kann man die Produktion dieses Eiweißes ja auch im Alter ankurbeln auf diesem Wege. Denkbar ist da vieles.
Du meinst, das wäre dann aber eher in Richtung dieses Medikamentes, was es gibt für Progerie. Das ist dann nicht die genetische Behandlung.
Ja, genau. Diese Krankheit wäre theoretisch sogar vererbbar. Sie ist autosomal dominant, das heißt, sie liegt nicht auf den Geschlechtschromosomen. Mhm. Und dominant heißt, wenn du ein krankes Gen hast von zweien, wir haben jedes Gen doppelt. Und wenn eins von diesen Genen krank ist, dann bricht diese Krankheit aus. Es gibt andere Krankheiten, die sind rezessiv. Dann reicht ein gesundes aus und das Kranke hat keine Relevanz. Aber hier ist es tragischerweise so, dass es eben ein krankes Gen reicht aus für die Krankheit. Und insofern wäre diese Krankheit auch dominant vererbbar. Nur erreichen diese Kinder in der Regel nicht das Alter, in dem sie sich fortpflanzen könnten. Und insofern hat es keine Relevanz, dass es vererbbar ist oder dominant vererbbar ist.
Also es ist bitter, aber es ist Licht am Ende des Tunnels. Wollen wir sehr stark hoffen, dass sich jetzt bald da auch ein Partner aus der Industrie findet und dass wir vielleicht in wenigen Jahren schon eine Behandlungsmöglichkeit haben für Progerie.
Und dass daraus sich möglicherweise ergibt, dass man auch andere dieser Orphan Diseases, dieser genetischen Punktmutationskrankheiten, dieser extrem seltenen Krankheiten, möglicherweise auf demselben technischen Weg wird behandeln können. Das betrifft dann wiederum nur ganz, ganz wenige. Aber in der Summe werden es dann irgendwann viele.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.